Audio Now.
Richter und Bell.
Wirtschaft einfach und schnell.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Raimund Richter, wie immer, am Telefon zugeschaltet. Grüß dich, Raimund.
Hallöchen da draußen, diesmal sogar direkt aus dem NTV-Nachrichtenstudio. Wir haben gerade eine
Aber mit
Sendepause.
Sozialem Abstand, das muss gesagt werden. Raimund, Corona, großes Thema nach wie vor. Man hat das Gefühl, es wird weiter gelockert. Möglicherweise bald keine Masken mehr beim Einkaufen. Mehrere Bundesländer denken darüber nach. In den USA, dann aber auch wie in anderen europäischen Großstädten, werden die Regeln wieder verschärft. Die Börsen, so irgendwie der Eindruck, die lässt das kalt. Die sind immer noch knapp 1000 Punkte unter Rekordhoch, jedenfalls beim DAX. Sehen wir da bald wieder alte Höchststände?
Wir sind nah dran. Vor allen Dingen in Amerika. Der Hightech-Index Nasdaq hat sogar schon wieder ein absolutes Rekordhoch erzielt. Die anderen brauchen noch ein bisschen bis dahin. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt bald schon sehen oder ob es noch ein bisschen dauert. Eine Korrektur ist ja mal fällig. Sie wird immer fälliger, je länger dieser Aufschwung, diese Erholung dauert. Also da lege ich mich nicht fest. Aber dass wir früher oder später neue Höchststände sehen, ist für mich so gut wie sicher. Vermutlich sogar noch in diesem Jahr.
Ja, kommt die zweite Welle, geht's nochmal abwärts? Das haben wir ja ganz lange immer so gehört von Experten. In Teilen hat man ja das Gefühl,
dass... Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage, weil eigentlich gibt es ja eine zweite Welle.
Genau, ich wollte gerade sagen.
Es geht noch nicht abwärts.
Richtig, also, man hat so das Gefühl, die schwappt gerade schon eh so ein bisschen übers Land.
Ja, daran sieht man aber, was ich ja schon häufiger gesagt habe, dass die Börsen nicht unbedingt auf sowas reagieren oder umgekehrt, dass Börsen, steigende Börsen oder fallende Börsen nicht unbedingt mit solchen Nachrichten zu erklären sind. Und wenn die Kurse jetzt gefallen wären in den letzten Tagen und Wochen, hätten alle geschrieben und gesagt, das ist doch klar, das liegt an der zweiten Welle. Jetzt fallen sie nicht und dann sagt man halt, die steigen trotz der zweiten Welle noch an. Also, wenn es dann kommt, wird das irgendwie markttechnische Ursachen haben und wenn der Markt dann wirklich zu heiß gelaufen ist und dann wird man schon sehen, ob es dann eine Begründung gibt, es dann bestimmt wieder. Ob das dann Corona ist oder etwas anderes, das lassen wir mal offen.
Ich weiß, du sagst immer langfristig anlegen, das ist das Credo. Das heißt, eigentlich ist es egal, man könnte jetzt einsteigen, wenn man sich das überlegt, es grundsätzlich zu tun. Oder wäre jetzt wieder ein Punkt, wo du eher sagen würdest, das ist vielleicht tatsächlich nochmal Zeit abzuwarten, weil man nicht so weiß, wie es sich entwickelt?
Also ich würde jetzt nicht all in gehen, wenn ich noch gar nicht investiert wäre, jetzt alles investieren. Denn wenn dann eine größere Korrektur kommt, die ja nicht auszuschließen ist, dann habe ich vielleicht schlaflose Nächte und sehe erstmal mein eingesetztes Kapital schwinden. Aber ich sage ja sowieso, auch wenn es für viele langweilig ist, ich wiederhole mich da möglicherweise, dass man nicht all sein Geld auf einmal investieren sollte, sondern sukzessive, schön regelmäßig den gleichen Betrag in jedem Monat in den Aktienmarkt investieren. Dann ist es einem völlig egal, ob die Kurse gerade steigen oder fallen. Man investiert dann zu einem Durchschnittskurs.
Du hast die Nasdaq eben schon angesprochen, die ganzen Technikwerte, Apple, Amazon, Netflix, ja auch Facebook, alle in Richtung neue Höchststände unterwegs. Warum profitieren die gerade so von der Krise auch?
Naja, weil
oder hat das nichts damit zu tun?
Ja, die teilweise profitieren Netflix natürlich von der Krise. Wenn die Leute zu Hause bleiben, dann wird mehr Video gestreamt. Wenn die Leute zu Hause bleiben, ordern sie mehr im Internet und davon profitiert Amazon. Klar profitiert jedes dieser Unternehmen von der Krise und auf jeden Fall diese ganzen Hightech-Firmen leiden am wenigsten unter der Krise und deshalb ist der gesamte Hightech-Markt Nasdaq eben schon wieder auf Rekordkurs.
Umso interessanter, weil die USA kommen ja nicht raus aus dieser Krise, immer noch traurige Rekorde bei den Neuinfektionen. Könnte das da tatsächlich nochmal zu einem ordentlichen Abschwung führen?
Abschwung an der Börse?
Ja.
Ja, überall. Aber wenn es in den USA zu einem Abschwung an der Börse kommt, also zu einem, ich nenne das dann Korrektur, weil da bin ich mir jetzt nahezu sicher, die alten Tiefstände vom März werden nicht mehr erreicht werden. Wenn es in den USA zu einem Abschwung kommt, zu einer Korrektur, wird das auch in Deutschland soweit sein. Da bin ich mir vollkommen sicher. Die amerikanische Börse ist die Weltleitbörse und wenn die fällt, kann sich der DAX und können sich andere Börsen nicht entziehen.
Dann haben wir noch die Präsidentschaftswahl in wenigen Monaten. Donald Trump Laut Umfragen liegt er hinter Joe Biden. Corona-Krisenmanagement, Rassismusdebatte, sind viele scheinbar nicht so zufrieden damit. Kannst du dir vorstellen, dass er vielleicht nochmal ein Thema hochwirft, wie den Handelskonflikt, irgendein Deal mit China oder auch Europa jetzt nochmal zu forcieren, um zu zeigen, hey, ihr braucht mich, ich bin der Dealmaker?
Irgendwas kann von ihm immer kommen, da muss man gespannt sein, weiß ich natürlich nicht. Aber tatsächlich sehen seine Chancen im Moment nicht so gut aus auf eine Wiederwahl. In China, mit China hat er ja schon einen Deal präsentiert. Das ist sozusagen in den Kursen drin. Was zuletzt von ihm kam, war ja eher negativ in Richtung China, aber auch in Richtung Europa. Da müssen wir mal schauen.
Und viele sagen, wenn die Demokraten gewinnen sollten, an die Macht kommen, geht es abwärts an den Märkten. Ist das denkbar?
Oder? Das ist witzig, ja. Da muss ich wirklich nur lachen. Ich erinnere mich an die letzte Wahl. Da hieß es, wenn Trump an die Macht kommt, dann werden die Börsen fallen. Das Gegenteil war der Fall. Da wurde daraus sogar eine Trump-Rally. Und hätte Hillary Clinton gewonnen, wäre es eben die Clinton-Rally gewesen. Nein, das ist völlig unerheblich. Die Börsen werden aufgrund der Billionen, die in die Märkte gepumpt worden sind und werden auch in den nächsten Jahren weiter steigen.
Kurzer Blick noch auf Wirecard. Da gab es Zuwächse von fast 200% Anfang vergangener Woche. Das ist ja Wahnsinn für den DAX-Wert. Du hast ja gesagt, die gehen in Richtung Penny Stock. Da sind wir jetzt noch nicht, aber ja. Das kann ja noch kommen. Es gibt immer noch viele Fragezeichen. Zum Beispiel, wo steckt der ehemalige Vorstand? Jan Masalek, der ist ja irgendwie immer noch verschwunden.
Ja, über den reden wir gleich. Aber bevor jetzt hier Leute Dollarzeichen in die Augen kriegen oder Eurozeichen, natürlich so eine Aktie, die steigt auch mal um 100 oder auch um 200%, nachdem sie vorher ja von 200 Euro auf 2 Euro gefallen ist oder 1,50 Euro. Also von daher, das ist wirklich nur, ich will nicht sagen Zockerei, dann ist auch durchaus zu begründen, denn es gibt ja viele Leute, die schon seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, auf fallende Kurse bei Wirecard gewettet haben. Und wenn diese Wetten noch offen sind und wenn man die da mal schließt, wenn man seinen Gewinn also einstreicht, dann wirkt das an der Börse so, wie wenn Wirecard-Aktien gekauft werden. Das heißt, dann steigt der Kurs. Und in den letzten Tagen haben offenbar immer mal wieder solche Leute ihre Wetten geschlossen. Und das hat den Kurs dann nach oben getrieben. Aber das ist nichts Nachhaltiges. Die Aktie ist und bleibt ein No-Go für alle ernsthaften Investoren.
So. Ja, genau. Aber ganz kurz dazu noch. Wie viel Geld wird denn da eingesetzt, dass es solche enormen Kursschwankungen dann provoziert?
Wie viel Geld genau eingesetzt worden ist, weiß ich nicht. Aber wir wissen, dass ganz viele Wetten offen waren noch in den letzten Tagen und Wochen. Und diese Daten werden immer erst im Nachhinein veröffentlicht. Und dann werden wir sehen, dass wohl ein Teil dieser Wetten geschlossen worden ist und dass dann weniger Wetten offen sind. Das ist meine Prognose.
So, dann kommen wir jetzt zu Jan Masalek. Ganz spannende Geschichte. Passt ja irgendwie zu diesem Gesamtkrimi. Ist ja immer noch verschollen.
Das ist ganz interessant. Den kannte ja vorher niemand oder die wenigsten kannten ihn. Viele kannten ja nicht mal den Vorstandschef Braun, wenn auch der schon ein bisschen bekannter war. Aber der ist ja wohl offenbar eine wichtige Figur in diesem Ganzen. Er war zuständig für das Asiengeschäft und er ist offenbar, das kann man jetzt wohl unter allem Vorbehalt auch sagen, ist wohl auch verantwortlich, mitverantwortlich für diese falschen Bilanzangaben, die er offenbar gemacht hat, initiiert hat, und er hat auch organisiert, dass da Leute mitgemacht haben, mitgefälscht haben auf den Philippinen. Ihm werden gute Kontakte zu Geheimdiensten nachgesagt, möglicherweise auch zu dem philippinischen. Und dann hieß es ja jetzt nach seinem Verschwinden, er sei auf den Philippinen angekommen. Und der Hintergrund war, dass tatsächlich eine Ein- und Ausreisebestätigung in den philippinischen Systemen vorlag. Aber die war gefaked, war falsch. Und das kam jetzt raus, der Justizminister hat gesagt, stimmt nicht, der ist gar nicht eingereist. Und die Beamten, die das gemacht haben, die werden jetzt zur Rechenschaft gezogen, okay. Aber daran sieht man, dass er sehr gute Kontakte möglicherweise auch über Geheimdienste in viele Teile, zumindest in asiatische Teile der Welt hat und die offenbar auch gut nutzt, dann verwundert es nicht, wenn er jetzt bei seiner offensichtlichen Flucht, niemand weiß, wo er ist, wenn er es da schafft, kurzfristig zu organisieren, dass da so ein philippinischer Beamter falsche Ein- und Ausreisebestätigung ins System eingibt, dann schafft er es sicherlich auch und hat das geschafft, Bankbeamte dazu zu veranlassen, hier gefälschte Unterlagen bereitzustellen. Und ist ja bekannt, dass es falsch war, dass Wirecard auf den Konten von philippinischen Banken 1,9 Milliarden Euro haben soll. Die hat es nicht, nie gehabt. Entsprechende Unterlagen wurden gefälscht. Und das geht offensichtlich zurück auf den Herrn Masalek. Offen ist noch, inwieweit Vorstandschef Braun davon gewusst hat, aber man kann sich nicht vorstellen, dass ein Vorstandschef, der seit Jahren dieses Unternehmen nicht nur leitet, sondern aufgebaut hat, ohne ihn wäre es gar nicht da, wo es jetzt ist, dass er davon nichts gewusst hat. Das kann man sich nicht vorstellen. Er muss Mitwisser, zumindest Mitwisser gewesen sein.
Er hat sich ja auch gestellt gegen Millionenkaution auf freiem Fuß. Wie geht's bei ihm jetzt weiter? Was gibt's da an Neuigkeiten?
Da gibt es im Moment aus meiner Sicht keine Neuigkeiten. Ich habe zumindest nicht viel gehört. Er wartet jetzt den weiteren Fortgang des Verfahrens ab. Hat sich natürlich einen sehr renommierten Anwalt an Land gezogen. Den kann er offenbar auch noch gut bezahlen. Also am Hungertuch nagt Herr Braun auch noch nicht. Und dann werden wir sehen, die Mühlen der Justiz mahlen. Aber sie mahlen langsam. Irgendwann wird es, da bin ich mir sicher, zu einem Prozess kommen. Und da bin ich mir auch fast sicher, auch zu einer Verurteilung des Herrn Braun.
Jetzt hat Finanzminister Scholz auch angekündigt, die Finanzaufsicht BaFin, die soll umgebaut werden, gestärkt werden, finanziell, personell, als Konsequenz aus diesem ganzen Wirecard-Skandal. Ist das ein notwendiger Schritt, wenn er denn so kommen sollte?
Also das ist ein üblicher Schritt. Wir wissen, dass von allen Skandalen, die es in der Vergangenheit gegeben hat und die es auch in Zukunft geben wird, dann werden immer im Nachhinein werden dann Schritte unternommen, die das in Zukunft verhindern sollen. Verhindern werden sie es nicht, aber es wird möglicherweise etwas schwieriger werden. Also, und hier sieht man ja auch ganz deutlich jetzt durch diesen Skandal, da lag bei der Bilanzpolizei einiges im Argen, die es ja gar nicht gibt. Offiziell war dafür diese Prüfstelle für Rechnungslegung zuständig, die auch schon teilweise oder oft als Bilanzpolizei bezeichnet wurde. Aber das ist, und wir haben darüber auch im letzten Podcast gesprochen, nur ein privatrechtlich organisierter Verein. Der hat auch nur ein paar Mitglieder, also auch ein paar Beschäftigte nur. Und der hat gar nicht die Möglichkeiten, hier tatsächlich als Bilanzpolizei tätig zu werden, zu ermitteln und tatsächlich auch mal eben in asiatische Länder zu fahren oder zu fliegen, um dort nachzuforschen. Da muss was geschehen. Das wird Herr Scholz jetzt einleiten. Und dafür hat er die BaFin, also die Finanzaufsicht, offenbar auserkoren, die ja bis jetzt nur zuständig ist offiziell für Banken. Und das wird jetzt möglicherweise ausgeweitet, dass sie auch bei anderen Unternehmen tatsächlich hier tätig werden kann. Und dann auch mit, ich will nicht sagen polizeigewaltlichen Mitteln, aber eben auch mit staatlich, mit Mittel der Staatsgewalt dann auch gewisse Untersuchungen machen kann, damit so etwas, ich will nicht sagen, es wird nicht wieder passieren, es wird passieren, aber es wird dann vielleicht früh entdeckt. Man muss sich ja sagen, der Skandal wäre ja genauso groß, nebenan es gäbe diese Bilanzpolizei oder hätte sie gegeben und das wäre jetzt im letzten Jahr schon aufgedeckt worden, 2019, wo es ja die ersten konkreten Hinweise von Seiten der Financial Times gab. Aber auch im Jahr 2019 wäre das ein Riesenskandal gewesen, denn offenbar hat ja Wirecard schon jahrelang seine Bilanzen manipuliert, frisiert, falsch dargestellt. Das wird sich auch künftig durch eine Bilanzpolizei nicht verhindern lassen. Sie wird nur dann möglicherweise eher einschreiten, sodass man vielleicht ein, zwei Jahre früher den Schaden offensichtlich sieht.
Was ist eigentlich ganz kurz noch mit Anlegern? Es gab ja auch die Nachrichten von möglichen Sammelklagen. Kann es sein, dass da noch was kommt, dass man sich da noch Hoffnung machen kann?
Ich würde mir als Anleger da wenig Hoffnung machen. Man hat sich da verzockt, beziehungsweise ist auch hier an der Nase herumgeführt worden als Anleger. Das ist traurig, aber wahr. Und das sollte man akzeptieren. Und das Geld, das man da verloren hat, abschreiben. Von Wirecard selbst wird man ohnehin nichts bekommen. Die sind ja pleite. und da ist kaum was zu holen. Was die Anwälte jetzt, die an solchen Sachen dann auch wiederum verdienen, die machen damit Geschäft, klar, die werden jetzt Prozesse in die Wege leiten, wo die vielleicht noch ein bisschen Hoffnung haben, wo sie was holen können, wäre eben bei der Wirtschaft, bei den Wirtschaftsprüfern, allen voran bei Ernst & Young oder EY, wie sie sich jetzt nennen, und möglicherweise auch bei der Finanzaufsicht BaFin. Und da hat eben der BaFin-Chef Hufeld sich einen Bärendienst erwiesen, insofern, als er zugegeben hat, da wurden riesige Fehler gemacht bei der BaFin, hat das so sinngemäß zugegeben. Das ehrt ihn zwar einerseits, aber andererseits ist das natürlich Futter für diese Anwälte zu sagen, guck mal, die BaFin hat tatsächlich Schuld zugegeben, also holen wir uns jetzt was bei der BaFin, beziehungsweise beim Staat, letztendlich dann beim Steuerzahler.
Na, da sind wir mal gespannt, ob vielleicht diese Woche da schon was passiert oder auch das, was Scholz angekündigt hat. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne oder Anregungen. brichter@ntv.de ist unsere E-Mail-Adresse.
So ist es. Ciao, ciao und schöne Sommerzeit noch. Bis dann.
Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
Audio Now.